Zweite Petrusbrief ist uns geschrieben worden, nicht nur den Christen der damaligen Zeit, sondern auch uns, damit wir Hilfen haben zum Festbleiben und Wachbleiben. Ein Weckruf für Christen. Wir haben in dem Briefeingang gestern noch einmal darauf hingewiesen, auf die kostbare Glaubensgrundlage. Wir haben davon gelesen, auch von dem Gebetswunsch, dass Gnade und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn, vermehrt werde. Und dann hatten wir in den Versen 5 bis 11 gestern einen Aufruf gelesen, einen Aufruf auf dieser Grundlage, auf dieser kostbaren Glaubensgrundlage, sollen wir und dürfen wir jetzt geistliche Fortschritte machen, sagt der Apostel, mit dem Ziel, dass wir einen reichen Eingang haben in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Da hatten wir in Vers 5a, also am Anfang von Vers 5, zuerst den Ausgangspunkt. Gerade deshalb, da weist er zurück auf das, was er vorher gesagt hat, weil Gott uns so viel gegeben hat, weil Gott uns ein Paket, ein Verheißungspaket gegeben hat und weil Gott uns alles gegeben hat zum Leben und zur Gottesfurcht, deshalb sollen wir und dürfen wir allen Fleiß aufwenden. Und hier wurden wir dann aufgerufen zu fleißigem Darreichen von so verschiedenen Dingen, reiche da in eurem Glauben die Tugend. Und in der Tugend die Kenntnis und in der Kenntnis die Selbstbeherrschung. Und in der Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die rechte Ehrfurcht, in der rechten Ehrfurcht die brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe, die Agape, die selbstlose Liebe. Und jetzt wird dieser Aufruf zum Fleiß wird jetzt begründet, oder der Apostel begründet das, er gibt uns einen Grund und sagt, warum wir, oder er motiviert uns hier, warum wir das tun sollen. Und er tut das zuerst positiv und dann auch negativ. Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und überströmend werden, also wenn diese Dinge da sind, wenn sie wachsen, wenn sie zunehmen, stellen Sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare, zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also hin zur Erkenntnis Jesu Christi. Dahin führen diese Dinge. Eines der Ziele des Christenlebens, das haben wir gestern schon auch beachtet, eines der Ziele unseres Christenlebens ist ja, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen. Das soll immer wieder unser Anliegen sein. Wir dürfen ja auch immer wieder dem Herrn sagen, Herr, ich möchte dich besser kennen. Gott besser kennen. Zeig mir, wer du bist. Kennt ihr die Geschichte von der Patricia St. John? Das Fünf-Finger-Gebet, kennt ihr das? Nicht? Dann muss ich es erzählen. Also da war ein Prediger unterwegs in Kanada. Irgendein Dorf unterwegs, eine kleine Stadt, und er war auf der Durchreise. Bei einem christlichen Hotel ist er abgestiegen und dann hat den christlichen Hotelleiter gefragt, ob er da bei den Leuten auch eine Andacht haben darf. Dann sagte der Leiter, natürlich gerne. Dann sagte er, aber ich möchte, dass das Personal, das Dienstpersonal, dass die auch dabei sind. Und ich war gerne. Weil er hat nämlich so ein paar Leute vom Dienstpersonal gesehen und da war auch eine Indianerin dabei, die war immer so traurig. Das hat er gemerkt. Und dann wollte er sie extra eingeladen, dann sind die alle gekommen zur Andacht und da hat er gepredigt, ja, nur 15 Minuten oder so. Ja. Und am Ende der Andacht ist er zu dieser Indianerin hingegangen und gesprochen. Und dann hat sie gefragt, Glauben und so. Und sagt sie, ja, sie möchte ja schon irgendwie beten, aber könnten Sie mir nicht ein Gebet lehren, aber es muss ein ganz kurzes Gebet sein, denn ich merke mir nicht viele Wörter. Aber wenn Sie mir ein kurzes Gebet sagen, dann könnte ich das lernen, wenn ich das bete. Ja. Ich sage Ihnen ein Gebet, es hat 5 Wörter, für jeden Finger ein Wort. Ja.
Doch, ja, das möchte ich. Gut. Also beten Sie, zeig mir, wie ich bin. Zeig mir, wie ich bin. Ja, wie lange soll ich das beten? Ja, ich komme in 2 Wochen wieder. Beten Sie das jeden Tag. 2 Wochen später kommt er wieder in das Hotel vorbei. Und da hat ihn der Chef des Hotels gesagt, was hast du mit unserer Indianerin gemacht? Die weint nur noch. Was ist los? Ja, der Chef sagt, ich habe schon gedacht, ich muss sie jetzt kündigen, weil sie arbeitet so schlecht und sie ist einfach immer am Boden zerstört. Gut, dann hat er mit ihr gesprochen und dann hat sie ihm gesagt, ja, also seit sie jetzt dieses Gebet betet, zeig mir, wie ich bin, geht es ihr ganz schlecht. Denn Gott hat ihr gezeigt, dass sie so schlecht ist. Und sie ist so traurig gewesen. Und was soll sie jetzt machen? Sagt er, ja, dann beten Sie ein anderes Gebet. Sagt sie, ja, gut, aber bitte ein kurzes Gebet, weil ich merke mir die Worte nicht so. Sagt er, ja, 5 Wörter. Für jeden Finger ein Wort. Dann sagt sie, ja, was soll ich beten? Zeig mir, wie du bist. Wie lange soll ich das beten? Ja, jeden Tag beten Sie es ein paar Mal. Wie lange? Das können Sie eigentlich für den Rest Ihres Lebens beten. Dann ist er beabgelöst. Und ein paar Jahre später ist er wieder an diesem Ort gekommen. Und er war dort eine frühere Arbeit, eine neue Arbeit entstanden und Gemeindearbeit. Er hat dann mit dem Pastor gesprochen und gesagt, er freut sich, dass hier so eine Jugend so brennt für den Herrn. Und dann sagt der Pastor, ja, er versteht das auch nicht, aber seit sie da dieses Ehepaar haben, dieses Neue, das die Jugendarbeit übernommen hat, da blüht die Arbeit auf. Was sind das für Leute, die das die Jugendarbeit übernommen haben? Ja, das ist eine Indianerin. Und ihr Mann, die haben vor einiger Zeit geheiratet. Und sagt, ja, die möchte ich gerne kennen. Dann haben sie diese Indianerin getroffen, das war eine kleine Frau. Das ist eine wahre Geschichte. Und so ist es. Wir dürfen den Herrn immer wieder bitten. Herr, zeig mir, wie du bist. Ich möchte dich besser kennen. Der Herr gerne dieses Gebet. Also, Petrus sagt uns jetzt, dass wir nicht nur beten, sondern wir dürfen auch jetzt fleißig sein, seinen Charakter, diese Tugenden und diese Dinge, die er hier aufgezählt hat, dürfen wir darreichen. Das heißt, es darf in unserem Leben zum Vorschein gebracht werden. Wir dürfen uns entscheiden. Ja, ich möchte, dass diese Art bei mir zum Ausdruck kommt. Ja, diese Tugend, diese Kenntnis, diese Selbstbeherrschung, diese Ausdauer, Geduld, diese Gottesfurcht, diese Bruderliebe, diese Liebe, diese wirkliche Liebe. Und Petrus sagt uns, wenn das vorhanden ist, wenn das in unserem Leben sein wird, dann werden wir wachsen in der Kenntnis von Christus, in Weitergang. Er hat aber gesagt, du wirst, was du liebst. Das, was du liebst, das wird dich prägen. Steht ein Zusammenhang also zwischen dem fleißigen Darreichen von christlichen Tugend einerseits in deinem Leben und tiefer werden in der Liebesbeziehung zu dem Herrn Jesus angesetzt. Er will also Gestalt annehmen in uns. Und das ist ja viel wichtiger als das, was wir vielleicht in unserer Gesellschaft. Da wird uns immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass wir was leisten. Ja, die Schule sagen sich, ja, wenn du gute Noten bringst, dann bist du gut. Aber wenn du schlechte Noten bringst, dann bist du schlecht. Aber das ist falsch. Nicht die Leistung ist das Wichtigste, sondern das ist das Wichtigste. Das wird uns auch motivieren, aber wir dürfen nicht Leistungsmenschen sein. Wenn wir Leistungsmenschen sind, dann werden wir einfach enttäuscht werden. Und ich glaube, wenn wir nicht mit uns leisten können, dann werden wir enttäuscht sein. Also konzentrieren wir uns auf Christus. Und dann eine negative 2, Vers 9, denn der, bei dem diese Dinge nicht gegenwärtig sind, ist blind, ist kurzsichtig. Er brachte nämlich in Vergessenheit die Reinigung der Unreinigung. Ja, das Wort für kurzsichtig heißt im Griechischen eigentlich, er verschließt die Unreinigung. Also, man kann die Augen verschließen. Es geht hier um schutterndes Verschließen. Der Satz hier beschreibt, wie es dazu kommt, dass man, also der schreibt einen Werdegang, einen Prozess. Es geht hier um einen Prozess. Ja, also wie es dazu kommt, dass man blind wird, dass man die göttliche Erkenntnis verliert. Eine zweifache Verschuldung geht dem voran. Das heißt hier, er hat nämlich in Vergessenheit gebracht. Also man hat vergessen, man hat etwas in Vergessenheit gebracht. Man wollte nicht mehr an etwas denken. Dann hat man die Augen verschlossen. Dann ist man blind geworden. Also, das ist keine passive Entwicklung, sondern das aktive. Etwas, was man bewusst getan hat. Das ist verschuldet. Man hat die Augen verschlossen. Irgendwie hat man sich gedrückt vor der Wahrheit. Petrus beschreibt einen, der die Reinigung von seinen alten Sünden und Vergessenheit brachte, die Augen absichtlich verschlossen hat und dann blind geworden ist für geistliche Wahrheit. Weil es einem solchen fehlt, dann gänzlich das beschriebene Wachstum, sagt er. Also er sieht das nicht, was es eigentlich zu sehen gibt, er wird blind. Was er anschauen sollte, das sieht er nicht mehr. Es geht hier um ein geistliches Sehen. Mose hat gesagt, von Mose heißt es, dass er unsichtbar ist. Er hat den offenen Augen gehört. Und der Petrus selber zeigt uns dann den Blick im dritten Kapitel, zeigt uns, dass wir in die Ferne blicken sollen. Auf den neuen Himmel und die neue Erde. So nicht in solchen Blick. Die Reinigung von seinen vorigen Sünden, die er in Vergessenheit gebracht. Also er lebt nicht mehr im Bewusstsein der Reinigung von seinen Sünden. Er hat vergessen, was eigentlich der Herr getan hat. Der Herr hat zu den Sünden gereinigt worden und zu verletzen, um sie heilig zu machen. Das heißt, dass sie auch jetzt in diesem Charakter werden. Das Leben in der Wüste, die war wohl auch so blind. Die war sehr blind. War klappt eine Geschichte mit Israel. Waren sie unzufrieden mit Gott, der Prozess. Sie haben gemurrt und wollten sie zurückgeben. Und dann gesagt, sie sollen es nach der Welt ziehen. Sie sollen die Welt ziehen. Sie wollten nicht. Ah, das sind so große Feinde dort, die Krieg haben. Wir sind, wir kommen uns vor, wie Heuschrecken gegen diese Feinde. Die sind so groß. Wir wollen nicht reingehen ins Land. Da heißt es, da haben sie geweint die ganze Nacht, die armen Israeliten, die ganze Nacht haben sie geweint. Die haben sich einfach voll zurück. Das war so schön. Da haben wir Knoblauch gegessen. Das ist so. Die haben vergessen, was sie haben. Die haben vergessen, was sie gerade nach Abend mussten. Die haben vergessen, die Peitschen. Die haben nicht mehr zurückgedacht, die Peitschen. Jesu, woher sie eigentlich gekommen sind, bevor der Herr sie begleitet hat. Ja. So sind wir gereinigt worden, so damit wir unseren Charakter verändert. Petrus hat nicht vergessen, wer er war. Er hat vor, ganz am Anfang hat er sich vorgestellt, Simeon war früher. Simeon. Jetzt eigentlich Petrus. Simeon Petrus. Also wenn wir diese Reinigung vergessen, vergessen, was der Herr an uns getan hat, werden wir die gegenwärtigen Sünden nicht zu ernst nehmen und dann auf die Gefahr bewusst machen. Der Apostel Petrus bekräftigt hier seinen Aufruf, also diesen Aufruf, dass wir fleißig sein sollen. Er sagt: Darum, Brüder, befleißigt euch, Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr euren und eure Erwählung festzumachen. Im griechischen Grundtext steht hier nur ein Artikel für beide Wörter. Für das Wort Ruf, für das Wort Erwählung steht ein einziger Artikel. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass gemeint ist vor dem Ruf, nämlich vor der Erwählung. Gott hat euch gerufen. Und wir haben geantwortet, seid ihr gerufen, seid ihr besonders eingeladene Gäste, oder? In seinem Königreich, in seinem Heil. Und das war der Ruf, das war nämlich vor der Erwählung. Also als der Herr Jesus Christus uns rief, als wir darauf eingegangen sind, als wir geantwortet haben, als wir die Einladung angenommen haben, da wurden wir erwählt. Da gibt es unter Christen, da habe ich gemerkt, gibt es ziemliche Klarheiten zum Thema Erwählung. Das Thema Erwählung ist ein sehr interessantes Thema. Wir dürfen ein bisschen darüber schreiben. Das ganze Thema wird ja alle Abdrücke gewonnen, aber ein sehr, sehr schönes Thema. Also wenn man jetzt diesen Begriff nachgeht, was die Erwählung ist, entsteht das, dass wir in Christus verliebt sind. In Christus. Das heißt, wenn jemand in Christus hineinkommt, wird er erwählt. Das ist eine Erwählung. Meine Frau zum Beispiel, die ist eine Erwählung, siehst du das? Das ist meine Erwählung. Wie wurde sie das? Indem sie Ja gesagt hat. Wenn sie Nein gesagt hätte, wäre sie natürlich nicht mehr erwähnt. Ganz sicher. Also, wie wird man erwähnt? Das Ja. Und dann kommt in Christus hinein. In Christus sind wir erwähnt. Sobald ein Mensch Ja sagt zu Christus, kommt er in Christus hinein. In Christus sind wir kostbar. Erwählt ist etwas kostbar. Testament heißt es die erlesenen Krieger. Das ist genau das gleiche Wort. Aus erlesenen Krieger, das sind die erwählten Krieger, die kostbar. Und die werden aufgeführt. Königin, schreibt, das war ein erwählter Krieger, er hat viel, er war kostbar. Er hat das Werk Gottes hat sich eingesetzt. Und erlesenen Krieger. Und die Benjaminiter, die hatten, ich glaube, 700 erlesene Soldaten, die konnten ganz genau zielen. Kein Bogen, Speer, so, konnten ganz gut schießen. Das waren erlesene Leute. Erlesene sind kostbar, sind besonders. Und der Herr Jesus ist der kostbare Schlechte. Er ist Petrus. Er ist der kostbare. 1. Petrus 2, Vers 4. Der Erwählte. Das heißt nicht, dass Gott ihn ausgesucht hat von vielen Christus, es gab nur einen. Aber er ist besonders, er ist geliebt und geschätzt, hochgeschätzt. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir in ihm erwählte. Niemand ist außerhalb von Christus erwählt. Es gibt keinen Menschen, der unbekehrt ist und erwählt ist. Erst wenn man in Christus ist, erst wenn man sich bekehrt, dann ist man erwählt. Gott hat das schon vor Grundlegung der Welt uns in Christus erwählt. Vor Grundlegung der Welt hat schon gesehen, dass eines Tages Menschen in Christus sein werden. Vor Grundlegung der Welt war Christus der Erwählte. Und in Christus, die ganze Gemeinde, alle, die sich bekehren werden, sind erwählt. Und Gott hat das schon vorausgesehen. So sind auch diese Christen hier, dadurch, dass sie gläubig geworden sind, sind sie gerufen worden und erwählt worden. Jetzt sagt der Apostel, sie sollen ihr gerufen sein und ihre Erwählung festmachen. Als Jesus Christus uns gerufen hat und dass wir geantwortet haben, da sind wir erwählt. Und jetzt sind wir als Geliebte, Geschätzte und als solche sollen wir festmachen. Die Tatsache, dass wir in Christus erwählt sind, das ist nicht etwas Irreversibles. Das heißt, das ist nicht etwas, was man nicht rückgängig machen könnte. Saulus hat seine Erwählung auch rückgängig gemacht, oder? Saulus war der erwählte König. Was hat er getan? Und hat die Erwählung rückgängig machen müssen bei Saulus. König Saul hat den Herrn enttäuscht. Ja, wir die Erwählung festmachen. Nun, er sagt es, indem wir einfach entsprechend leben. Wenn der Herr uns angenommen hat, dann sollen wir so leben, wie angenommen werden. Wenn der Herr uns erwählt hat, dann sollen wir erwählt leben. Wen sollen wir leben? Und wie wir reagieren? Das sind zwei Eheleute. Sie geben sich hin. Da gab es sich ein Eheversprechen. Dann machen wir das jetzt fest, indem sie weiterhin so leben und sich schätzen. Ach, der Mann sagt zur Frau, immer nach 15 Jahren ist immer noch mein Erwählter. Nach 5 Jahren ist immer noch mein Erwählter. Macht es fest, immer wieder macht es fest. Es soll so bleiben. Ich liebe dich. Deshalb bin ich. Also wir sollen auf den Herrn Jesus hören. Bleib in seiner Liebe. Bleib in meiner Liebe. Meine Geburt. Das heißt, genießt ihr dein Genuss meiner Liebe. Sie tun uns wohl. Wir geben einen Genuss. Sie sind mit fester. Und jetzt kommt eine Bekräftigung in Vers 10. Denn, so werden weitere Bekräftigung. Denn indem ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht straucheln und fallen. Nicht zu Fall kommen. Das griechische Wort hier für straucheln und fallen heißt eigentlich so stolpern, dass man hinfällt. Es geht also um ein Fallen. Auf der Strecke bleiben. So nicht auf der Strecke bleiben. So nicht so stürzen, dass man hinfällt. Das wird so nicht geschehen. Und dann ist er positiv und sagt, denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn Jesus Christus. Also, wenn diese Dinge vorhanden sind, wenn ihr diese Dinge tut, diese Fleiß sagt, ja Herr, hier bin ich, du sollst mich haben, hier stehe ich dir zur Verfügung, jetzt verändere du mich. Dann wird der Herr vorwärts streiten geht. Wenn ihr diese Dinge tun werdet, nicht strauchen, nicht fallen. Und so wird uns dann reichlich dargereicht werden, der Eingang in das Leben. Wir wollen nicht auf der Strecke bleiben, der Eingang wird weit offen sein. Das heißt, die Tür wird weit offen. Macht hoch die Tür macht weit. Das heißt, ganz weit auf. Jetzt kommt ein besonderer. Himmel reißt dann. So, alle Tore auf. Ein Heiliger kommt. Stefan ist. Hat der Herr Jesus gemacht? Also rein Körper steht uns. Er ist aufgestanden. Jetzt die Tür stehen und Applaus verwendet. Jetzt kommt Stefan zum Schluss. Einer von den Heiligen, der erst wird. Da werden wir dann das Ziel erreichen. Wir werden nicht mit leeren Händen. Frucht des Herrn Jesus, die er gelegt hat. Der Herr wird uns begrüßen. Ein weiter Eingang, ein großer Eingang durch unsere Tür ist offen. Wir werden das Ziel des Glaubens erreichen. Das Heil unseres Lebens, auch wenn es so weit ist. Ja, und dann werden wir eingehen in dieses Königreich der alle Ewigkeit. Damit das geschieht, damit es wirklich, damit wir eben nicht auf der Strecke bleiben. Schenkt Gott uns auch Schwierigkeiten unterwegs und eben aus der vorwärts kommen. All diese schwierigen Situationen in unserem Leben sind ein Geschenk, dass wir den Charakter des Christen haben. Das ist dieser erste Aufruf gewesen in Versen 1, Versen 5 bis 11. Und jetzt kommt in den Versen 12 bis 21. Kommt jetzt ein Abschnitt, wo der Apostel lehrt und zeigt, dass diese Botschaft von diesen Dingen höchst wichtig ist und höchst zuverlässig ist, absolut zuverlässig ist. Also diese Dinge, Verheißung, die Botschaft von unserer Zukunft, die Botschaft von dem Eingreifen Gottes, von dem Königreich, das es einmal geben wird, diese Botschaft ist wichtig. Das ist eine wunderbare kostbare Glaubensgrundlage für uns, diese Botschaft. Und wir möchten, dass die Christen fest werden. Und damit der Und um das zu tun, dass sie fest werden, möchte ich Ihnen zeigen, dass diese Botschaft zuverlässig ist. Diese Dinge müssen in Erinnerung bleiben. Daher unterlässt er es nicht, immer wieder die Geschwister daran zu erinnern, wo sie es schon wissen. Und damit fest sind, er verkündet unermüdlich, um in diese Macht zu rufen. Und er weiß, dass er nicht mit der Zeit etwas zu tun hat. Er ist fleißig dabei, und die Leser dann auch was haben. Also diese Botschaft ist höchst wichtig. Erstens, weil die Leser die stetige Erinnerung an diese Dinge brauchen, um das Ziel zu erreichen. Kapitel 1, Vers 12. Darum werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Warum? Wenn wir in der Bibel lesen, darum, müssen wir immer gleich fragen, warum? Oder wenn da steht, deshalb, dann müssen wir immer gleich fragen, weshalb? Das ist Bibelstudium. Gleich nachfragen. Also, da steht darum, warum, oder darum und deshalb. Dann frage ich ihn, warum? Das ist ja, er zieht sich auf das, was er hat vorhin gesagt. Warum hört er nicht auf, diese Dinge zu erinnern? Weil es wichtig ist für uns, für das Ziel erreichen, damit wir Eingang, damit wir einen weiten, großen Eingang haben, das ewige Königreich ist. Weil wir kostbare Verheißungen haben, weil Gott uns alles gegeben hat zum Leben und zur Gottesfurcht. Weil sie, wenn sie das darreichen, dann nicht zu Fall kommen werden. Auf diese Weise reichen Einklang ins Königreich. Darum werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Wir wissen auch schon viel. Wir brauchen trotzdem Erinnerung. Petrus weiß, die Christen müssen im Wort Gottes bleiben. Wir brauchen Bestätigung. Wir müssen immer wieder an die geistliche Wirklichkeit erinnert werden. Wir brauchen jeden Tag unsere bestimmte Zeit. Wir sind vergesslich. Wir sind uns vergessen. Und vergessen haben wir gerade gelesen, Vers 9. Man kann irgendwas vergessen, man kann sogar vergessen, woher einem der Herr herausgeholt hat, die Reinigung. Deshalb müssen wir erinnern werden. Und wir sollen auch einander erinnern, sagt Jesus. Also wir brauchen die Erinnerung, das hilft übrigens das Mal des Herrn auch wieder. Dann werden wir erinnern, dass wir an den Herrn denken sollen. Simeon kann sich gut erinnern, die Zeit, als er das Symbol war. Petrus kann sich noch erinnern an die Worte des Herrn, wo er gesagt hat, Simon, Simon, der Satan hat nur gegeben, Gott ist sich sicher. Das Herr sagt, Simon, Simon, nicht Petrus, Petrus, Simon, 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 gell, fleischlicher Simon. Wir alle haben das Fleisch, und wir alle sollen nicht meinen, ja, wir haben es geschafft, ich bin nicht mehr, ich bin so fleischlich. Was wir auch so denken. Wir haben das Fleisch, und das Fleisch, das ist unser natürliches Wesen. Ein natürliches Wesen wohnt eine Tendenz zur Sünde. Das heißt, es wohnt eine Kraft, das ist eine Schwerkraft. Und es zieht uns gerne zur Sünde, wenn nicht eine andere Kraft da wäre. Hier habe ich eine Kraft. Seht ihr? Und ich kann es wiederholen. Die wirkt immer, diese Kraft. Das ist eine Schwerkraft, nennen wir das. Das ist auch eine Kraft, der Schwere, wir sagen, das ist ein Schwerkraftgesetz, weil es immer wirkt, das ist ein Schwerkraftgesetz. Paulus sagt, wir haben in unserem Herzen und in unserem Fleisch haben wir ein Sündengesetz. Das heißt, eine Kraft, die Sünde als Kraft, zieht uns immer, wir tendieren zum Sünden. Würden wir uns selbst überlassen, würden wir zum Sündigen tendieren. Aber jetzt haben wir eine andere Kraft in unserem Leben. Das ist die andere Kraft. Hier, warum fällt der Kugelschreiber nicht auf den Tisch? Weil eine stärkere Kraft vorhanden ist, die hält den Kugelschreiber in die Höhe. Und deshalb kann er nicht. Und genauso haben wir durch den Heiligen Geist eine stärkere Kraft in uns. Wenn wir neu geboren sind, haben wir Christus in uns. Und er ist die Kraft, dass wir nicht sündigen müssen. Aber würden wir jetzt nicht auf Christus verlassen, müssten wir wieder reinpatschen. Also, reintappen. Und das heißt, also, wir dürfen uns nicht vergessen, wer wir sind. Und wir müssen aber auch erinnert werden, dass der Herr Jesus ist. Ist in Markus 14, sagt der Herr Jesus, also wenn Petrus sich hier schläft, dann wird es wirklich Petrus schläft. Da bin ich, wie soll er sagen, Simon schläft. Was hat Simon? Der alte Simon. Das heißt, du verlässt dich nicht selbst für mich, sondern das, was du von Natur aus bist, das ist der Simon. Aber wir sind Petrus auch. Und felsenfest auf Jesus Christus steht. Simon schläft, Markus 14. Oder in Johannes 21. Das war der Jesus. Simon sagt zu ihm: Schläfst du mich? Aber was sagt er? Sagt er: Petrus, schläfst du mich? Nein. Sagt Simon: Sohn des Jona. Oder? Woher kommst du? Irdisch gesehen, ja, von meinem Vater, Sohn des Jona. Wie heißt du? Simon. Petrus. Simon. Das, was ich von Natur aus bin. Liebst du mich? Ah. Heißt, ich hab dich gehört. Aber so richtig lieb ich nicht mehr als die anderen. Zum Schluss sagt der Jesus, hast du mich gehört. Und am ersten Mal sagt er, liebst du mich mehr als die anderen. Sagt er, ja, ich hab dich gehört. Am zweiten sagt er, liebst du mich? Ich sag immer noch das starke Wort. Ja, ich hab dich gehört. Amen. Wort. Zum Schluss sagt der Jesus, nicht jetzt. Hast du mich gern? Ja, Herr, du weißt alles. Weißt, dass ich dich gern habe. Von mir aus, Herr, bin ich nichts. Ich habe nur Zuneigung zu dir. Wunderbar, so. Jetzt hast du es erkannt. Von mir aus bist du nichts. Genau das habe ich gezählt. Ich habe es ausgesagt, dass du mich von mir aus hast nicht geglaubt. Bitte, jetzt weißt du es. Jetzt verlass dich nicht mehr. Also wir müssen erinnert werden, dass wir Simon sind, nicht unser Zelt verlassen, sondern wir müssen an den Herrn erinnert werden, an sein Wort. Obwohl ihr sie wisst, obwohl ihr diese Dinge wisst, müssen wir immer wieder erinnert werden. Ja, wie oft soll ich die Bibel lesen? Jetzt habe ich sie schon zweimal durchgelesen. Wie oft soll ich sie denn noch lesen? Ja, ich habe alles gelesen in der Bibel, was es zu lesen gibt. Jetzt bin ich fertig. So. Wir sollen also anderen die Botschaft frisch vor Augen halten durch Erinnern von dem, was im Neuen Testament steht. Also Petrus will das tun, sagt er. Und damit, obwohl ihr sie wisst, obwohl ihr gefestigt worden seid, in der Wahrheit, die gegenwärtig geworden ist. Die Wahrheit ist jetzt da, sagt er. Die Wahrheit ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen und Jesus Christus kam nach Asien. Jesus Christus kam nach Ephesus. Jesus Christus kam nach Kolosse. Dort hatten gewohnt diese Christen. Oder nach Pontus, Galatien, Kappadokien, wo sie alle gewohnt haben. Und der Herr Jesus kam dorthin. Wann kam er denn dorthin? Nicht so wie die Mormonen. Nein. Die Mormonen meinen, der Herr Jesus kam nach Amerika. Mit den Füßen. Mit dem Fleisch. Nein. Der Herr Jesus kam. Geist, mit der Botschaft. Der Herr Jesus kam hierher nach Amerika. Botschaft kam. Die Wahrheit ist gegenwärtig geworden. Sie kam. Sie hat er verändert. Also, die Wahrheit ist in Jesus Christus erschienen. Und dann ist sie verkündet worden. Und dann kam sie überall hin, diese Botschaft. Und sie ist höchst wichtig. Vers 13. Diese Botschaft ist höchst wichtig, weil die Erinnerung an diese Dinge dazu dient, wach zu rufen und wach zu halten. Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung ganz wach zu rufen. Ja, Petrus sagt, ich bin da noch in einem Zelt, dabei ist halt ein Haus oder ein Zelt, in der ägyptischen Schrift, wir machen Camping, wir gehen kampieren, in unserem Leibe, das ist wie ein Zelt, in dem wir kampieren. Aber eines Tages ziehen wir wieder aus, und der eigentliche Mensch ist der Geist. Also hier sitzen auch die Kaiser ohne Werte ran in einem Zelt. Und irgendwann verlässt der Geist dieses Zelt. Jesus spricht hier davon. Der innere Mensch, ja, das ist der eigentliche Mensch, der geistliche Teil des Menschen, das Herz, sagt er. Geist, das Innere, der tiefer Licht, sondern das Jesus. Jesus sagt, solange ich in diesem Zelt bin, in diesem Zelt wohne, in diesem Leibe, halte ich es für recht, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Warum wach rufen? Weil sie eine Gefahr zum Einschlafen besteht, sonst müsste er ja nicht wach rufen. Die Gefahr zum Einschlafen ist immer da. Deshalb wach rufen. Etwas weiß, wie leicht die vielleicht mal einschlafen kann. Wir haben schon so gesprochen, dass man das Einschlafen war, um die Dinge zu machen. Das ist nicht so gut. Das habe ich geschlafen. Ich wachte jetzt. Ja, also, und jetzt, wann schläft man ein? Wenn man nicht mehr erinnert wird. Jetzt weiß es. Wenn man nicht mehr erinnert wird, das Wort Gottes, wenn man dann nimmt man das Wort Gottes nicht mehr so ernst, dann schlummert man so dahin. Geistlich gesehen. Brauchen wir das Wort Gottes? Und sonst wird das Weltliche nicht. Das ist automatisch so. Weil wir diese Kraft haben. Deshalb brauchen wir, weil da eine Kraft nicht zu sehen ist. Thank you. anderen Sinn verkümmern. Es ist so. Das heißt, die Schrift ruft uns nicht umsonst auf, dass wir beten sollen. Und wenn wir beten, das machen wir normalerweise, machen die Augen zu. Damit die anderen Sinne nicht stören. Oder wir schauen in den Himmel hinauf, da ist nur blau oder nur weiß oder so. Dann lenke ich mich nicht ab. Wenn ich bete, höre ich nicht gleichzeitig Musik. Warum? Es lenkt mich ab. Meine Ohren müssen man abschalten. Meine Augen soll man abschalten. Und wenn ich bete, dann will ich gleichzeitig wissen, warum dieser Geschmackssinn, der muss jetzt abgeschaltet werden. So nicht kaum und gleichzeitig beten oder kaum und kaum und gleichzeitig Predigt hören. Das muss jetzt abgeschaltet werden. Ich will mich konzentrieren auf diesen einen Sinn, den sechsten Sinn. Das Denken, das erneuerte Denken, das er mir gegeben hat. Und jetzt muss ich mich konzentrieren auf das. Muss ich mir Zeit nehmen dafür. Nicht umsonst sagt jeder, dass wir beten sollen. Es wird viel beten sollen. Der Satan weiß, dass wir Menschen verlockt werden können. Was macht er? Er bombardiert uns mit so viel, wie es nur geht, mit so vielen Dingen, die unsere fünf Sinne vereinnahmen. Der sechste Sinn wird uns nicht gewählt. Auch für uns Christen ist das nicht gewählt. Hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit. Das hat so zu tun mit Verstehen, worum es eigentlich geht. Hier ist ein geistlicher Kampf. Ich weiß es. Ich bin immer wieder in die Falle getappt. Das ist einfach ein Ablenkungs. Das heißt nicht, dass ihr uns die schönen Berge in der Schweiz nicht anschaut. Alle Leute in der Schweiz kommen uns die schönen Berge anschauen. Das ist erlaubt. Aber wir machen das nicht die ganze Zeit. Oder vielleicht stehen wir am Berg und dann preisen wir uns Schöpfer. Wir sind nicht schöpfungshaltig. Gar nicht. Aber wir setzen das in die Richtung, wo wir uns richtig inspiriert sind. Es gibt viele Beschäftigungen, die heute gibt es hier in der Schweiz gibt es Multimedia. Ist das ein Multimedia-Gottesdienst? Riesengroße Leinwand. Da gibt es ein großes Filmprogramm. PowerPoint und irgendwas. Und dann hier das Ding. So Lautsprecher angebracht wird. Mit welchen Musik hörst du? Also das viel für die Augen, viel für die Ohren. Sondern alles Multimedia, viele Medien verwenden. Der ganze Mensch kennt so ganz viel. Ganz viel. Dann lieber eine weiße Wand und nichts. Geist Christus. Das ist Christus. Paulus sagt, ich möchte euch Christus bauen. Aber dazu bezeichnet er kein Jesus. Was macht er? Das geht um die Ohren. Also die Worte gehen um die Ohren, gehen zu Deck, dann aktivieren sie den Geist, damit wir unseren Sinn für Christus uns verstehen lassen. Gott hat den Weg des Wortes gewählt, um mit uns zu kommunizieren. Er hätte auch den Weg des Filmes wählen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat den Weg des Wortes gewählt. Er hat nur Buchstaben, ja, nur Buchstaben. Nur Worte, nur Predigt, ja, nur Predigt. Aber der Geist verwendet diese Worte und macht uns Christus, den Geist und gibt. Das ist genau Petrus ein Anfang. Wenn die Augen auf die Dinge dieser Welt konzentriert sind, darauf ausgerichtet sind, dann verblasst mein geistlicher Blick, wenn wir die fleischlich gesinnt sind, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die geistlich gesinnt sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Die denken an die Kampf ist, wenn es sagt, wir wollen mehr für unsere Fleisch. Das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Offenbarung 3. Das ist gefährlich. Aber ein bisschen zurück zu Petrus. Petrus, der Hirte, trägt also Sorge dafür, dass die Schafe nicht einschlafen. Und wie sollen wir wieder wach werden? Durch Erinnerung an das Wort Gottes. Wir sollen uns gegenseitig auf das Wort Gottes aufmerksam machen. Das brauchen wir schon. Und wenn man diesen Brief liest, erste Bild, zweite Bild und die anderen, dann hilft es, das wach zu werden. Das Wort Gottes hat uns ins Leben gedankt. Wie bist du Christ geworden? Wie seid ihr Christ geworden? Ich bin durch das Wort Gottes Christ geworden. Irgendwo habe ich das Wort Gottes gehört. Und irgendwer hat mich aufmerksam gemacht, mich zu lieben. Und hat es gelesen. Da bin ich ein Christ geworden. Durch das Wort Gottes. Wenn ich wiedergeboren habe, war das Wort Gottes. Und dasselbe Wort Gottes ist es, das mich ergeben hat, das mich achten hält. Ja, wir werden also gelebt durch das Wort Gottes. Werde wach und erkenne also die Realität dieser anderen Welt, dieser jenseitigen Welt. Ja, man merkt, da wurde er wachgerüttelt, und jetzt wird er erinnern. Man merkt. Sie wurden müde vom Schlafen überwältigt. als Jesus vor den Augen der Magd kam. Und sie wachte halt. Sie sah die Herrlichkeit Jesu. Ich weiß nicht, wie das war, aber das Liebeschimpfen und die Schleier, ihr Schleier, es gibt eine andere Welt und die ist hier. Wisst ihr, wo der Himmel ist? Weißt du, wo der Himmel ist? Du denkst, da ist weit oben, oder? Der ist hier. Nur, das ist ein Vorhang aus dem Schiff. Du musst zu der Seite ziehen. Du kannst dann sagen, das könnte. Und wenn du staunen und erlebt wird, das ist sagen, das ist gestehen. Das erschreckt mich. Da ist man dann hellwach, aber wirklich hellwach. Und dann, so ging es dem Petrus, dem Jakobus, dem Johannes. Die sind aufgewacht. Es gibt die andere Welt hinter dem Vorhang. Jetzt weiß ich, was es heißt. Der Aufzug. Dann gaben sie nochmal eingeschlafen. Verstehe ich denn krank, worum es eigentlich geht? Da schlafen sie der Jesus und geht's beten. Ich gehe beten und mal beten mit mir. Bete, dass sie nicht in das Wort geführt werden. Dann betet der Herr Jesus. Die haben nicht erkannt, dass hier die größte Schlacht der Weltgeschichte jetzt stattfindet. Deshalb weiß ich, dass es wichtig ist, aufzuwachen. Es fehlt so. Das Aufwachen, das Erinnern und das Wort Gottes ist wichtig, weil die nachapostolische Gemeinde etwas braucht, um damit andere an diese Dinge zu versuchen. Wir wissen, dass das Abendmahl selbst bald da ist, wie auch unser Herr Jesus Christus mir deutlich machte, dass er sagt hier, ich weiß, dass ich bald sterben werde, und deshalb müsst auch ihr jetzt was haben, damit ihr euch gegenseitig erinnern könnt. Das heißt, Petrus schreibt den zweiten Petrusbrief. Wir heute den zweiten Petrusbrief machen, wir uns machen. Nicht den zweiten Petrusbrief, aber den ersten und auch den anderen. Also, Paul der Apostel weiß, dass er bald hinausgehen wird aus dieser Welt, in die andere Welt. Es ist sehr hart zu ziehen, dass wir in der Zeit sind. Und die unter uns, die älter sind, wissen, dass es in der Zeit sind. Die Jungen denken, weil die in der Zeit ist lang. Die Eltern wissen, wie kurz es ist. Das weiß ich. Jeder, der hier alt ist, der sagt mir, die Zeit ist ganz kurz gewesen. Das Leben war so kurz. Für einen älteren Menschen ist es, für einen 70-jährigen Menschen ist es ein Jahr lang, ein Jahr ist für ihn ganz so kurz. Es ist ein 70. seiner bisherigen Lebenszeit. Für einen 2-jährigen, 3-jährigen, 4-jährigen ist ein Jahr ein 50. seiner bisherigen Lebenszeit. Das heißt, wir müssen die Zeichen der Zeit sehen. Und er sagt, bald, wenn ich mit dem Abbild, wie auch der Herr Jesus Christus mir deutlich machte, das ist nicht mir, das ist nicht mir, das ist deutlich machte, das ist so bald zu sehen. Und dann sagt er, ich werde aber befristet sein, sodass ihr auch jederzeit nach eurem Ausgang imstande seid, euch nach eurem Ausgang. Weiß, wenn ihr mal in uns geht, Exodus heißt es griechisch. Der Tod ist ein Exodus, ein großer Zug. Petrus wollte am Berg meinen. Dann sind sie wach geworden und dann sagt er Petrus, ja, hier wollen wir, hier wollen wir. Bau dir jetzt ein Reich und eine von uns, hier wollen wir unser restliches Leben in alle Ewigkeit verbringen. Aber wie? Das ist die Ewigkeit, oder? Da bleiben wir jetzt alle Ewigkeit. Und der Herr sagt, nein. Worüber haben sie geredet? Auszug Jesu. Auszug aus dieser Erde heraus. Ja, Jesus hat ihm dann eine neue Sicht gegeben und hat gesagt, Petrus, deine Herrlichkeit liegt vor dir. Aber jetzt, ich würde auch gerne bleiben, wenn wir gehen jetzt. Wir müssen mit den Zelten abbrechen. Und dann werden wir eines Tages zum Messer. In Kapitel 2 werden wir dann lesen von den falschen Lehrern. Wisst ihr, was die falschen Lehrer sagen? Das Leben ist ein Vergnügen. Das Leben, wir müssen das richtig auskosten und genießen. Das heißt in Kapitel 2, Vers 13, sie achten das Leben für ein Vergnügen. Sie achten die Lebenswelt für ein Vergnügen. Und das Diesseits ist kein Vergnügen. Hier heißt es immer, am Tag in Glücklichkeit zu leben, halten zu können. Ja, Mose und Elia reden von Gott und Jesus. Mose steht für das Gesetz und Elia steht für den Propheten. Und genau auf das soll man hören: Gesetz und Propheten. Das war Gottes. Das Gesetz für uns und Propheten und alle anderen Heiligen sagen zu uns. Und der Herr Jesus. Und, aber nicht nebeneinander, sondern sie stehen vor Jesus. Das ist eigentlich der Herr Jesus und das Landes. Als sie dann nochmal schauen, wo die Wolke nochmal kam, wieder recht, dann ging nur noch Jesus. Dann sahen sie nur noch Jesus. Und dann kam die Stimme aus dem Himmel. Jesus mein Ja, also in die Herrlichkeit geht es nur durch Tod, das wusste die Jünger, das hat der Herr Jesus auf der Bühne klar gemacht. Er hat gesagt, wir gehen jetzt und wir gehen sterben. Wer kommt mit? Wer folgt mir nach? Ich gehe jetzt sterben. Kapitel 9, Abbruch des 9, Vers 4. Ich gehe sterben, wer kommt mit? Und da waren sie erschüttert. Da hat er gesagt, wenn sie nicht so erschüttert sind, zeige ich ihnen jetzt, dass sie auf den Berg mit und sagen, das Reich Gottes. Wir sind ein Blick in die Herrlichkeit. Dann sagt er, jetzt gehen wir sterben. Gehen. In die Herrlichkeit geht es nur durch Tod. Und wir müssen da durch, Petrus auch. Nur als Gestorbene kommen wir dorthin. Alles Hiesige muss eines Tages aufgelöst werden. Alles Gestorbene, alle Gestorbenen, die diesen Christus sind, die sehen dann das Reich Gottes. Aber wir sagen damals, endlich stehen wir, endlich sterben. Normalerweise muss man sterben. Einige von euch hier werden nicht sterben. Sie sind nicht gestorben. Das Reich Gottes gesehen, sondern mehr. Sie sind ein Stück von der Majestät und Herrlichkeit des Gottes. Ja, ich werde befließen sein, sodass ihr jederzeit nach meinem Ausgang imstande seid, diese Dinge in Erinnerung zu bringen. Ich möchte euch also Material in die Hand geben und das brauchen wir. Jetzt wissen wir, welches Material wir verwenden sollen, damit wir andere Menschen erinnern können, uns gegenseitig erinnern können. Wir haben das Petrus und nicht nur das Petrus, auch so Paulus und das ganze Gottes und das alte Testament. Ja, wir sollten über den Tod hinausdenken, der Petrus tut das hier auch nicht. Ja, und dann weist Petrus darauf hin, dass Gott sich auf glaubhafte Weise bezeugt. Der Apostel hört nicht auf, seine Lesung immer wieder an diese Dinge zu erinnern, weil es sich bei diesen Dingen, nämlich bei dem Königreich und diesem zukünftigen Leben, nicht um ein Wert handelt. Die Frage könnte ja auch kommen: Könnte es nicht sein, dass das alles nur ein Wert ist? Könnte es nicht sein, dass wir einfach nur an eine Geschichte glauben? Das gibt es gar nicht. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen? Vielleicht stimmt das alles nicht mit dem Leben. Vielleicht ist das alles, irgendwer hat sich hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt einen großen Jux, einen großen Spaß. Ich schreibe jetzt einfach eine Bibel und dann führe ich die Leute in der Nase herum und es gibt gar nichts. Sag mir das. Sag, wartet. Wir sind nicht mit Klugheit erdachten Märchen gefolgt, mit Klugheit der besonnenen Fabel gefolgt. Wir sind nicht hinter irgendwelchen Märchen hergekommen, als wir euch kundgetan haben. Die Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir sagen, wir haben gepredigt von der Wiederkunft Jesu. Stimmt? Ja, wir haben gepredigt. Aber wir haben keine Märchen. Das haben wir nicht getan, weil wir ein Märchenbuch gelesen haben und darüber gesagt, es erzählt uns von der Wiederkunft Jesu Christi. Sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Wir waren Augenzeugen von seiner Majestät, das ist hier im Griechischen. Von seiner Königshoheit wollten wir ein Augenzeugen damals, als man diese Schleier auf die Seite gezogen hat. Und Jesus durchsichtig, geklärt, transparent. Sie haben plötzlich so gesehen, wie sein Gebet in den Untergrund. Sein Leib wurde verherrlicht. Und so wird er wiederkommen, genauso wird er wiederkommen. Denn er erhielt von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine solche Stimme von der majestätischen Herrlichkeit an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich gehört. Er sagt, wir waren Augenzeugen und wir sind Ohrenzeugen. Das heißt, wir haben es gesehen, wie er verwandelt wurde. Wir haben es gehört, wie Gott seine Gottes Stimme vom Himmel kam. Mose ging in die Wolke und die Herrlichkeit damals, als er auf den Berg stieg, als sie ihn und sie ging in die Wolke. Was war da? Mose ging in die Wolke wieder auf. Was war also in der Kraft? Ich habe es heute nachgelesen. Steht das jetzt wirklich drin? Steht das in der Bibel? Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe es nachgelesen. Zweite Mose 34, Vers 28. Er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Und Gott schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte, die 10 Gebote. Das war das zweite Mal. Nach dem goldenen Kalb. Ging er nochmal rauf. Mit die Wolke. Der Herrlichkeit. Dann hat Gott die Gebote aufgeschrieben. Und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die zwei Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand des Mose, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, was ist denn nicht, dass seine Haut glänzte. So. Da wusste er nicht, dass seine die Haut seines Angesichts glänzte und strahlte, weil er mit ihm, mit Gott, geredet hat. Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte und sie fürchteten sich. Der war in der Wolke, der Herrlichkeit bei Gott. Und da kam er wunderlich, wie verklärt, ein Stück von der Herrlichkeit von der anderen Welt war ihm getroffen. Ihr kennt ja diese T-Shirts und diese Weibchen von Mora, die sind so grün. Nur das ist ein wir haben sowas Kenntnis drauf, dann geht man Leute zwischen. Dann schaut man zwischen, da hat man was geschnitten. Wo rechnet das aus? So ungefähr stellt man sich das vor. Gott war an Mose geredet und dann hat es noch nachgeführt. Also ein Stück von der Herrlichkeit Gottes kam war zu merken. Und wir, die uns mit Jesus Christus beschäftigen, kann es auch passieren, dass etwas von dem Strahl von Jesus sich widerspiegelt. Paulus sagt richtig. 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ihr könnt auch übersetzen, von Glanz zu Glanz, gleich wie von dem Herrn hier. Das heißt, wir schauen den Herrn Jesus an, wo Gott ist, und Jesus Christus drückt uns ein bisschen von seinem Glanz auf. Sie von seiner kommt uns gut. Wir werden. Das ist Liebe. Das merke ich, wie ich auf Liebe reagieren muss. Wie hat der Herr Jesus reagiert? Wer, als die Leute schlecht geredet haben, wie hat er reagiert? Nicht zurückgeschimpft. Wartet nur, ich konnte nicht. Nicht gedroht, als er gelitten hat, sondern er hat das Gute gegeben und anheimgestellt. Wenn wir mit unserer Beziehung zu uns herfahren und machen, sanft zum Zunge zu brechen, wir werden zu Zorn und von der Wut gebrochen und nicht mehr zu machen. Wenn sich was nicht was macht, muss ich von Zorn gebrochen. Ich kann ein, wieder auch sanft in den Zunge und zu brechen, gebrochen. Also, Sie haben gehört, dort die Stimme dieses Evangeliums. Sie fragen.
Sollst du alles haben?
Nein, ich hätte es wunderbar. Ich ziehe mir noch an. Es ist gut, ich kann. Da werden wir eine große Ernte haben. Wenn wir oben sind, dann werden wir sagen, siehst du, 20 Kilo. 20 Kilo. Dann werden wir uns anschauen. Dann werden wir uns kennen, oder? Dann wird er sagen. Dann werden wir sagen. Gell, Alex, ist 20 Kilo. Ja, ich so, ja, es hat sich gelohnt. Und wieder und wieder und wieder. Ja. Es wird sich gelohnt haben. Das sind zwei. Das also hörten wir also zusammen mit ihm auf dem Heiligen Berg. Das war der Heilige Berg. Der war nur heilig, solange er nicht zu. Also hier unten war man wirklich nur heilig. Es gibt schon die heiligen Stimmen. Da war der Heilige, wir wissen nicht mal, welcher Berg das war. Das ist nicht wichtig. Dann war er wieder ganz gewöhnlich. Die Bitte sagt uns, die Zukunft ist wirtschaftlich, die Zukunft ist sicher. Die Zukunft ist sicher. Ich habe selber ein gutes Stück. Wir wollen aufstehen zu gehen. Und wir sind jetzt gemeinschaftlich.